Ja, Frau Neuroth hatte die Arbeitsgruppe moderiert. Ich habe es protokolliert, ich habe keine Präsentation, ich versuche das mal so. Wir haben so ein bisschen, die Fragestellung war, wie wirken eigentlich die Akteure bei so einer virtuellen Forschungsumgebung zusammen? Und da hatten wir verschiedene Modelle entwickelt. Zunächst mal haben wir festgestellt, dass es meistens so top-up geht. Ein Fachbereich, wie zum Beispiel der Fachbereich Geschichte, findet sich zusammen und entwickelt eine Dienstleistung, wie zum Beispiel Hasoltskult. Und diese Hasoltskult-Dienstleistung für den Fachbereich dehnt sich immer weiter aus. Das ist bei Hasoltskult im Grunde deutschlandweit und zum Teil auch über Deutschland hinaus. Und insofern innerhalb einer Fachdisziplin und dann mehr oder weniger flächendeckend. Das war so ein Modell. Das andere Modell war, dass es eine Forschungseinrichtung gibt. In dem Fall ging es um das Forschungszentrum für Textforschung, Neues Testament an der Universität Münster, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und das ist eine gewisse wissenschaftliche Kompetenz, die jetzt nicht nur sich auf das dezidierte Forschungsgebiet in Münster bezieht, sondern auch andere Forschungsdisziplinen mit einbezieht, also interdisziplinär über verschiedene Forschungs- und Fachgebiete hinweg. Ebenfalls so ein Bottom-up-Ansatz. Und dann gab es den Top-Down-Ansatz, den Frau Neuroth heute Vormittag ziemlich plastisch geschildert hatte, dass also eine Fördereinrichtung sagt, Leute, macht mal nicht so viel Zicken, ihr arbeitet jetzt zusammen und bringt mal eine ordentliche Struktur hin. Ich habe das jetzt etwas übertrieben, aber Sie hatten ja gesagt, dass das Unbehagen über so ein Vorgehen durchaus spürbar war. Natürlich eigentlich auch nicht schlecht, dass man einfach sagt, es gibt Geld, wenn Prozesse, Herr Bischof, vereinheitlicht werden, wenn eben versucht wird, wirklich das rauszuholen an Synergie, was irgend geht. Durchaus auch praktikabel, meiner Ansicht nach auch durchaus sinnvoll, aber nicht für alle Fachgebiete und immer angenehm. Das war so der Bereich, wie es zu einer Zusammenarbeit auf der fachlichen Ebene kommt. Nächste Frage war, wie ist denn eigentlich die Zusammenarbeit mit der Infrastruktur? Und da gab es auch unterschiedliche Modelle. Da fange ich mal mit dem Modell an, dass, wie das beispielsweise bei Hasoltskult ist, das ist wirklich nur ein Beispiel, dass eine solche virtuelle Forschungsumgebung, wenn ich das jetzt zum gegenwärtigen Zeitpunkt schon mal so nennen darf, auf die Infrastruktur einer Hochschule, in dem Fall auf die der Humboldt-Universität zu Berlin, zurückgreift. Gutes Beispiel, und man darf ja auch diese Infrastrukturleistung nicht unterschätzen. Denn das, was bei vielen virtuellen Forschungsumgebungen so als selbstverständlich vorausgesetzt wird, dahinter steckt auch wirklich Arbeit. Netzinfrastruktur, DFN, AI, Firewall, Speicher, Storage, Datensicherung, also auf Bitstream-Ebene, ja, alles Dinge, die wir alle brauchen und die müssen geleistet werden und sind außerordentlich wichtig, erfordern Kompetenz, erfordern auch Weiterentwicklung und sind zum Teil wahnsinnig teuer. Also insofern Nutzung einer Infrastruktur vor Ort, ganz wichtiges Thema. Etwas anders stellte sich der Sachverhalt in Münster dar. In Münster hatte man eine spezielle Software für diese Textforschung im Einsatz. Und für diese Software haben sich nun auch die Infrastruktureinrichtungen interessiert, Bibliothek und Rechenzentrum, weil sie der Meinung waren, dass sie vielleicht diese Applikation auch für andere Bereiche einsetzen können. Und insofern bestand ein Interesse der zentralen Infrastruktur am Test dieser Software, um dann einfach den Einsatz zu skalieren. Das war das andere Beispiel. Und dann gibt es natürlich auch den Fall, nicht sehr oft, aber doch immer mehr, dass von der zentralen Infrastruktur ein Mehrwertdienst zur Verfügung gestellt wird. Da denke ich beispielsweise an die Szenarien, dass ESADOC aufgesetzt wird als ein Repositorium-Publikationssystem, was natürlich jetzt nicht dem traditionellen Verständnis von IT-Infrastruktur unbedingt entspricht. Das ist ein Mehrwertdienst, der sozusagen zentral angeboten wird, der aber dann natürlich auch ein gewisses Nutzungsspektrum hat. Da kann man nicht jeden Tag sagen, so jetzt möchte ich es aber heute anders haben als gestern. Ja? Mit dem muss man dann tatsächlich auch so leben, wie es von der zentralen Infrastruktur in Abstimmung mit den Nutzern vorgesehen wird. Ein ähnliches Beispiel sehe ich übrigens bei Ihnen, Herr Bischof, in Aachen, mit diesem Project Repository, wo Sie im Grunde auch zentrale Infrastruktur nutzen, um jetzt nach E-Learning oder sagen wir mal Blended Learning dieses Thema Forschungsdatenmanagement da einzubeziehen. Aber Sie werden dasselbe Problem haben, dass Sie das auch jetzt nicht beliebig in bestimmte Richtungen extendieren können. Sie brauchen einen Standard, der für alle einigermaßen praktikabel ist, damit diese Geschichte nachhaltig laufen kann. Also das ist eigentlich auch eine sehr interessante Lösung, wie man mit Infrastruktur arbeiten kann, dass man eben neue Mehrwertdienste aufsetzt. In diesem Zusammenhang stellt sich dann als weitere Frage, wie ist eigentlich die Zusammenarbeit mit Informatikern? Völlig klar, dass man bei allen virtuellen Forschungsumgebungen an irgendeiner Stelle auch mal einen Informatiker braucht, ja, die es ja nun zu Hunderten gibt auf dieser Welt. Und meistens sucht man sie zunächst im Rechenzentrum und komischerweise, obwohl die Rechenzentren voll sind mit Informatikern, kann das dann plötzlich keiner. Oder zumindest zu viele können es nicht oder es gibt eben zu viele andere Aufgaben. Relativ einfach. Also wahrscheinlich ist das Rechenzentrum nachvollziehbarerweise der erste Ansprechpartner, aber vielleicht nicht immer der richtige. Und insofern muss man sich mal fragen, ist der nächste Schritt meistens Informatiklehrstuhl. Da kann man dann ungefähr genauso schnell auf die Nase fallen, weil die Forschungsschwerpunkte einfach völlig quer liegen und insofern auch da natürlich tolle Leute und fantastische Projekte, aber dummerweise noch nicht gerade für meine virtuelle Forschungsumgebung. Ergebnis war, dass man wahrscheinlich für einen gewissen Zeitraum informatische Kompetenz braucht, die sehr dicht beim Fach liegt. Das ist ja das übliche Kommunikationsproblem, dass ein Informatiker einem 25 Vorschläge macht, einen wird man realisieren, aber man versteht die 24 nicht, die er einem darstellt. Und dann schließlich entscheidet er es selber und sagt, so machen wir es jetzt und das war alles verkehrt. Projekt ist nicht nachhaltig, ja, weil einfach irgendwie Usability das Letzte. Also insofern braucht man einen fachnahen Informatiker oder fachnahe Informatiker, die schlicht und ergreifend bei diesen Projekten angesiedelt sind. Das ist nicht unbedingt etwas sehr Neues an deutschen Hochschulen, bei all den Projekten, bei denen sehr stark wissenschaftlich gerechnet wird, wo es darum geht, Verarbeitungscodes zu entwickeln für Simulation und so weiter, ist der Wissenschaftler, der solche Methoden entwickelt, eine totale Selbstverständlichkeit. Im Grunde braucht man für komplexe Situationen ebenfalls so etwas. Ich weiß, dass es ein Kostenfaktor ist, Herr Bischof, keine Frage.
Der soll selbstverständlich sein.
In vielen Fällen, aber er ist, sagen wir mal andersrum, er ist sehr viel selbstverständlicher in den Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften als bei den Geisteswissenschaften. Also da habe ich nun schon ein paar mehr von solchen Personen irgendwie entdeckt, auch bei kleinen Universitäten. Während bei Geisteswissenschaftlern, da ist es wahrscheinlich ja. Und dann kam der Vorschlag von Norbert Lossau, der mir jetzt gerade die Eins hier vor die Nase hält, dass man vielleicht mal überlegen sollte, wie man diese sehr fachnahen Anwendungen doch etwas stärker in die Breite bringt. Also aus fachspezifischen Diensten generische Dienste entwickelt. Dazu ist zu sagen, dass natürlich bei vielen Projekten von Wissenschaftlern das Interesse nun nicht unbedingt darin liegt, eine bestimmte Infrastruktur, auch nicht die einer virtuellen Forschungsumgebung, primär als Projektziel zu sehen. Das ist mehr oder weniger eine Methode, die gehört eben dazu. Entscheidend sind die wissenschaftlichen Ziele des Projektes generell. Insofern wäre von großem Vorteil, und das war eigentlich die Einigkeit in der Arbeitsgruppe von Neurath, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass zusätzliche Ressourcen eingesetzt werden sollten, um den Versuch zu unternehmen, auf dieser Infrastrukturebene in solchen fachlichen Kooperationen Ausschau zu halten, zu kommunizieren, ob es andere Szenarien gibt, wo die Software, die Applikation, das Modell vielleicht auch eingesetzt werden kann, beziehungsweise wo man bestimmte Dinge, die bereits entwickelt wurden, nachnutzen kann. Dass das bisher keine Selbstverständlichkeit ist, das zeigt sich aus meiner Sicht deutlich bei diesen TP-Info-Projekten der Sonderforschungsbereiche. Auch da geht es letztendlich darum, dass man die Ziele des SFB erreicht. Da geht es nicht darum, dass man jetzt bestimmte Applikationen, die oftmals zum Beispiel speziell für den Sonderforschungsbereich, für dessen Datenmanagement entwickelt wurden, dass man die nun in die Breite bringt. Und deswegen braucht man dafür zusätzliche Ressourcen. Und das wäre jetzt auch aus dieser Gruppe die Anregung an die Forschungsgemeinschaft, Sigrun. Ich danke Ihnen.